Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast vor der Bundestagswahl. Hi Christian.
Ja, Fabian, hallo. So euphorisch hast du mich ja lange nicht begrüßt. Das klingt ja so, als wärst du hier ein bisschen aufgeregt auf diese Folge.
Ja, ich will auf jeden Fall nichts falsch machen, weil ich habe mich die letzten zwei Tage durch die Wahlprogramme der Parteien gewühlt, zumindest derjenigen, die im Bundestag sitzen. Um die soll es heute auch gehen, was die so wollen, mit was sie antreten in den Wahlprogrammen. Ich möchte aber erstmal ein Disclaimer für diese Folge setzen. Also Christian und ich haben das mit bestem Wissen und Gewissen vorbereitet. Ist auch keine Wahlwerbung. Ja, und wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, erst die SPD nennen oder erst dann die Grünen oder wen auch immer, das ist keine Präferenz, sondern einfach thematisch auch bedingt. Macht euch selbst Gedanken, lest selbst nochmal die Wahlprogramme und geht natürlich am 23. Februar wählen und nutzt eure Stimme in der Demokratie. Wir haben es mit bestem Wissen und Gewissen aufgearbeitet und hoffen, dass wir hier alles fehlerfrei wiedergeben, was in den Wahlprogrammen steht. Manches ist tatsächlich nicht so 100%, ja, manchmal auch so nachvollziehbar, was genau damit gemeint ist, können wir also ein bisschen noch drüber diskutieren, aber wir haben ja überlegt, ob wir diese Folge überhaupt machen sollen, aber ja, wenn jemand hier über Steuern in einem Podcast philosophieren sollte und die Bundestagswahl nicht ausklammern soll, dann sind es wohl wir, aber wie gesagt, macht euch selbst ein Bild und schiebt es nicht auf uns, wenn ihr was wählt.
Wobei ich nicht versprechen kann, nicht auch meine persönliche Meinung zu sagen. Das wird sicherlich auch passieren. Ja. Also ich glaube, diesen Anspruch will ich jetzt auch nicht haben, dass es mir wirklich gelingen kann, da jegliches Wahlprogramm hier bei den steuerpolitischen Maßnahmen, die geplant sind, dann völlig neutral zu bewerten. Das fällt dann, glaube ich, auch schwer. Wir sind jetzt ja hier zum Glück keine Journalisten oder so, sondern das ist ja hier unser Podcast, wo wir auch sagen können, was wir wollen, glaube ich. Das ist
ja immer gut gemacht. Persönliche Meinung, ja, das auch nochmal. Ja, manchmal ist auch Spaß dabei. Ja, das hieß
Wir haben ja das Glück, dass wir uns hier auf den steuerlichen Teil fokussieren dürfen mit den anderen großen Fragen, die können wir jetzt gekonnt umschiffen. Steuern sind natürlich super wichtig und auch Wirtschaft werden wir sicherlich jetzt auch mit anreißen. Aber es gibt ja andere Fragen, die genauso problematisch irgendwie sind und wir fokussieren uns hier aber auf die Steuern, die aber auch natürlich nicht zu unterschätzen sind, genau.
Das ist das wichtigste Thema, zumindest für uns. Ja, lass uns doch mal, ich würde sagen, wir gliedern so ein bisschen thematisch vielleicht zu den großen Steuerblöcken, vielleicht Einkommensteuer, Vermögensteuer ist ja immer ein großes Thema, vielleicht Erbschaftssteuer, das haben wir, glaube ich, muss man schauen, wo wir das vorbereitet haben, aber kriegen wir hin, ja. Dann Finanztransaktionssteuer, Unternehmenssteuer, Kapitalertragssteuer, vielleicht Energie- und Umweltsteuern aktuell aufgrund der Energiekrise beziehungsweise den hohen Energiepreisen Thema und dann vielleicht auch Grunderwerbsteuer mit bisschen Grundsteuer. Da wollen die Parteien ja schon unterschiedliche Sachen und manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, aber so bei der Talkshow, sie pfeifen ja da auf vieles rein. Und so Quadrell, Triell, Duell, was da nicht alles gibt. Ja. Da ist manchmal, habe ich so das Gefühl von manchen, Sachen, die sie vielleicht nicht so ganz durchdrungen haben oder bewusst nicht durchdringen wollen, weil bei manchen Aussagen zu den Steuern muss ich dann auch manchmal schmunzeln und dann denke ich mir natürlich auch manchmal bei der Moderation, will man jetzt da nicht reingehen und meistens gehen wir da nicht rein. Von dem her ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir heute trotzdem mal ein bisschen unsere Meinung äußern. Sollen wir mal reinsteigen mit der Einkommensteuer? Da ist ja oft, sage ich mal, der Punkt, dass keiner versteht, zumindest von den, sagen wir, Parteien Mitte links, würde ich jetzt mal sagen, warum jetzt Kapitalerträge einen anderen Steuersatz haben, wie jetzt Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit oder wie es in den Wahlprogrammen steht, an Arbeitseinkommen. Da wollen ja manche eben eine gleiche Besteuerung von Einkommen aus Kapital und Arbeit. Vielleicht gehen wir da mal kurz durch. Also vor allem Grüne, SPD, Linke und BSW wollen eigentlich Kapitalerträge genauso besteuern wie Arbeitseinkommen. Es ist ein bisschen unterschiedlich formuliert. Die SPD sagt beispielsweise auf Seite 19 des Wahlprogramms Besteuerung von Einkommen aus Kapital über den Einkommensteuertarif. Auf Seite 93 sagen die Grünen beim Wahlprogramm eben die Einbeziehung der Kapitaleinnahmen in die Beitragsbemessungsgrenze. Die Linke sagt die gleiche Besteuerung von Einkommen aus Kapital und Arbeit. Und BSW sollen die Kapitalerträge auch wie Arbeitseinkommen mit dem normalen Einkommensteuersatz besteuert werden, ja.
Sag doch mal, wie ist das denn jetzt eigentlich? Wie viel Steuern zahlt man jetzt auf Kapitalerträge und wie viel auf Arbeitseinkommen?
Ja, also erstmal, wenn man sich das so platt daneben stellt, dann haben die Parteien, sagen wir Mitte links, schon recht, weil es gibt den sogenannten Abgeltungssteuersatz. Also die Kapitalertragsteuer ist tatsächlich bei maximal 25% plus Soli, also insgesamt 26,375% plus gegebenenfalls zur Kirchensteuer, aber die zahlt man bei der Einkommensteuer dann auch, wenn man in der Kirche ist. Und das ist natürlich schon weniger als beispielsweise der Spitzensteuersatz von 42% oder gar der Reichensteuersatz von 45%. Und wenn man es jetzt so mit dieser Information gegenüberstellt, dann kann ich schon verstehen, warum manche sagen, okay, Kapitalerträge sollen genauso besteuert werden wie Arbeitseinkommen. Jetzt ist natürlich, also wie gesagt, kann man so sehen, wir sagen jetzt hier nicht, ist richtig oder falsch. Was man natürlich wissen muss, wenn man diese Beurteilung trifft, dass, man sagt ja immer so, warum kann jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Frau glatten oder wer auch immer, die eben dann Kapitalerträge hat, und nicht große Arbeitseinkommen, warum muss sie dann weniger versteuern? Wenn man jetzt allerdings auf Basis des Unternehmens das anschaut und dann das zusätzlich auf Basis dann der Ausschüttung, also der Kapitalerträge sieht, muss man natürlich beides sehen, weil auf Basis des Unternehmens, haben wir ja schon oft hier im Podcast besprochen, gibt es die GmbH beispielsweise, die etwa einen Steuersatz von 30% hat und dann on top kommt nochmal dann die Kapitalertragsteuer bei den Dividenden, also es wird schon auf Basis des Unternehmens versteuert, ja, mit etwa 30% und dann kommt nochmal die Ausschüttung dann mit etwa 26% mit dem Soli. Das muss man aus meiner Sicht zusammen sehen und im Vergleich jetzt zu anderen auch europäischen Staaten haben wir bei einer Vollausschüttung bei einer GmbH, wenn man das alles richtig verrechnet, etwa eine Steuerbelastung von 48%. Und das ist natürlich dann schon nicht wenig und dann könnte man natürlich sagen, okay, man will das irgendwie nochmal erhöhen, aber bei einer Vollausschüttung aus einer Kapitalgesellschaft sind wir schon bei knapp 50% jetzt schon bei der aktuellen Rechtslage. Wenn man jetzt noch hier den gesonderten Abgeltungssteuertarif aufhebt, also diese 25%, da wird man noch mehr besteuern und noch höheren dann Effektivsteuersatz haben. Das ist vielleicht das, was man dazu wissen sollte. Wie siehst du das, Christian?
Also du hast damit natürlich recht. Es gibt ja aber auch noch diese Kapitaleinkünfte, die jetzt beispielsweise aus Zinsen kommen. Ja, wenn man also das Geld per Darlehen verleiht, dann ist es ja so, dass man nur diesen Zins bekommt und da vorher keine Besteuerung stattgefunden hat, wie du es jetzt gerade erklärt hast mit der GmbH. Und dann ist natürlich das Ergebnis, was da kritisiert wird, irgendwie auch richtig. Ja, dann bekommst du eben als Zinsempfänger bekommst du eben die Zinsen, zahlst darauf nur 26,375% Steuern, also diese Abgeltungssteuer und den Soli. Und jemand, der eben für das Geld arbeiten geht, zahlt eben gegebenenfalls 42% ja schon relativ schnell. Aber man muss auch hier natürlich einerseits sagen, Zinsen ist das ja eigentlich nur eine Vergütung vielleicht auch für den Kapitalerhalt. Ja, wenn man da jetzt irgendwo Tagesgeld bekommt, 3% und die Inflation ist vielleicht ähnlich hoch, dann ist man überhaupt reicher geworden. Ja, diese Frage könnte man sich ja erstmal stellen. Also ist das wirklich so, dass man da jetzt mehr hat als vorher? Und andererseits, ich sehe das schon auch ein, dass man da irgendwie in dieser Situation Zinseinkünfte und Arbeitseinkünfte irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, dass man sagt, hey, das ist irgendwie ungerecht, ne? Dass es einerseits eben diese Leute gibt, die von dem Kapital leben können und die anderen müssen eben die ganze Zeit 40 Stunden dafür arbeiten und das passt halt nicht, ne? Weil es natürlich, muss man auch dazu sagen, sicherlich auch Kapitalanleger gibt, die eine höhere Rendite als 3% erwirtschaften und dann die Inflation schlagen und dann schon irgendwie mehr reicher sind als vorher. Und insgesamt ist es auch so ein gewisses Anreizsystem, ne? Das ist ja auch so, wenn man jetzt über Steuergestaltung und Steueroptimierung nachdenkt, würde man immer versuchen, einem Unternehmer zu sagen, versuch irgendwie nicht nur Gesellschafter deiner Firma zu werden, sondern auch Kapitalgeber. Ja, da gibt es ja wildeste Gestaltungsmodelle, dass man sagt, die Ehefrau oder andere oder eine Stiftung gibt der Firma irgendwie Kapital, weil eben Kapital in gewisser Weise günstiger besteuert ist, um dann eben nicht die Gewinne als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu beziehen, sondern doch irgendwie über eine stille Gesellschaft zum Beispiel als Kapitalerträge. Also solche Modelle gibt es ja und die gibt es ja auch wegen diesem Unterschied. Und wenn man auch nochmal überlegt, wo kommt das eigentlich her mit diesen 25%, mit diesen 25% Kapitalertragssteuer, das kam ja noch aus einer Zeit, wo man sagen konnte, okay, es war eigentlich nicht möglich für den Staat nachzuvollziehen, wer hat wie viel Kapitalerträge bekommen, ja, weil die Banken halt noch nicht so verpflichtet waren, diese Kontrollmeldungen zu machen. Und mittlerweile gibt es ja diesen Informationsaustausch, wo eigentlich fast alle nennenswerten Staaten mitmachen, sodass man eigentlich schon sagen kann, der Staat weiß, wie viel Kapitalerträge jemand hat. Es ist nicht mehr möglich, in Österreich oder der Schweiz seine Konten zu verstecken. Und deswegen braucht man vielleicht diese sehr einfache Form dieser Abgeltungsvariante nicht mehr, die man eben jetzt hat, ne? Weil es ja einfach so ist, man bekommt die Einnahmen auf die Kapitalerträge, besteuert die mit 25% und that's it. Man kann ja dann zum Beispiel auch gar keine Kosten dagegen rechnen. Ja, das ist ja in diesem aktuellen Verfahren nicht möglich. Auch wenn du also ganz viele Kosten hattest, beispielsweise Fahrtkosten, Fortbildungskosten oder selbst Zinskosten. Ja, du hast ein Darlehen aufgenommen, um das Geld teurer weiterzuverleihen. Kannst du die Kosten, die du hattest oder ausgeben musstest, um das Geld erstmal zu bekommen, kannst du ja gar nicht gegenrechnen in der aktuellen Welt. Und wenn man das jetzt anpasst, müsste man das aus meiner Sicht, damit das verfassungsrechtlich auch funktioniert, das ist jetzt nicht mein Superspezialgebiet, aber so habe ich das zumindest in den Kommentaren gelesen und so verstehe ich das auch, dass man, wenn man sagt, man besteuert Kapitalerträge wieder voll mit 45% auch, ja, gegebenenfalls, dann müsste man eigentlich auch wieder Kosten zum Abzug zulassen. Ja, also dann kannst du wieder hingehen und sagen, hey, ich hatte die und die Fortbildung, ich habe Zinsen gezahlt, um überhaupt mal das Kapital aufzunehmen. Da müsstest du das alles wieder zum Abzug zulassen, dann wird es natürlich auch alles irgendwie komplizierter wieder, ne? Muss ja schon sagen, dass diese Variante jetzt mit der Abgeltungssteuer relativ bürokratiearm irgendwie auch ist, weil halt einfach klar ist, da wird nicht viel gegengerechnet und du musst keine großartige Steuererklärung machen. Du kannst ja gegebenenfalls diese ganzen Einkünfte auch in deiner Steuererklärung weglassen, weil eben die Banken die Kapitalertragssteuer abführen und dann ist gut, ja.
Da gab es doch mal diesen berühmten Spruch, weiß ich, ob ich ihn noch zusammenbekomme, irgendwie 25% von X ist besser als 0.
Ist besser als 1% von X.
Ja, genau. So, also ich meine, die Diskussion gibt es eigentlich, muss ich sagen, eigentlich bei jeder Wahl, aber die Frage ist, ob da nicht, auch wenn es ein flotter Spruch ist, ob da nicht auch wirklich was dran ist, vor allem jetzt in den jetzigen, sagen wir, noch globaleren und noch digitaleren Zeiten.
Ja, also ist natürlich gut, an diesem Informationsaustausch nehmen natürlich schon alle Banken teil, ja. Ich glaube, das fällt schon schwer, Geld noch zu verstecken.
Ja, da hat auch das BMF extra eine Liste veröffentlicht, welche Länder da nicht teilnehmen. Ja. So Dienst am Bürger und der Bürgerin. Aber war schon recht, also da ist natürlich im Vergleich zu früher, wo man noch irgendwie das Nummernkonto in der Schweiz hatte und dann eigentlich keine großen Sorgen haben musste, dass man entdeckt wird, die Zeiten sind, glaube ich, auch vorbei. Ja. Jetzt müssen wir schauen, ja, dass wir uns nicht verquatschen, dass wir hier so ein paar Themen auch abhandeln.
Also vielleicht zusammenfassend, von mir aus kann das so bleiben, wie es jetzt gerade ist.
Ja. Jetzt sage ich mal, nehme ich mal die Gegenposition ein, kann man schon nachvollziehen, warum das manche kritisch sehen. Aber ich glaube, man muss halt das Ganze verstehen. Ich hoffe, da haben wir ein bisschen zur Erhellung beigetragen. Ein anderer wichtiger Punkt, vielleicht sogar neben der Vermögensteuer, bleiben noch bei der Einkommensteuer, ein oft diskutierter Punkt ist der Spitzensteuersatz. Ja. Der wurde ja früher irgendwie, keine Ahnung, beim 15-fachen des Durchschnittseinkommens erst tragend und jetzt ist es, glaube ich, beim 1,8-fachen. Ja, also deswegen wollen CDU, CSU, FDP Und auch BSW interessanterweise den Spitzensteuersatz erst bei einem höheren Einkommen greifen lassen. Ja, kann ich nachvollziehen, muss ich sagen, weil aktuell der Spitzensteuersatz beginnt dieses Jahr bei 68.481 Euro. Ist jetzt nicht, dass man davon in Saus und Braus leben kann, insbesondere wenn man jetzt in einer Großstadt wie München beispielsweise lebt. Es gibt natürlich auch andere Positionen, aber auch die SPD beispielsweise will 95% der Bevölkerung steuerlich entlasten. Und die Grünen wollen Steuergutschriften für Geringverdiener und die FDP die Steuer- und das Sozialsystem so leistungsgerecht im Sinne, das ist auch interessant, einer negativen Einkommensteuer aufeinander abgestimmt werden, ja, damit die Steuerzahler keine Sozialleistungen beantragen müssen, die wenig verdienen, neues Konzept. Und die AfD auf Seite 57 spricht von einer Erhöhung des Grundfreibetrags auf 15.000 Euro. Christian, deine Gedanken zum Spitzensteuersatz und vielleicht zur Entlastung gleicherweise von sogenannten Geringverdienern, ne?
Ja, ich glaube, das leitet wirklich auch ganz gut von dem Thema davor über, weil schau mal, wenn du jetzt dich darüber aufregst, dass die Kapitalerträger nur 25% Steuern zahlen, warum versucht man nicht auch den Anreiz, oder das zumindest anzustreben, dass man eben auch mit dem Arbeitseinkommen, gar nicht so hohe, Steuerbelastungen zu tragen hat, ne? Die Antwort ist relativ klar, weil du diese Steuereinnahmen brauchst, um die aktuellen Ausgaben zu finanzieren. Aber man sollte vielleicht auch lieber schauen, dass man dort eher eine Anpassung vornimmt, anstatt eben jetzt an anderen Stellen immer noch mehr Geld zu fordern, um das dann irgendwie für irgendwas auszugeben, was vielleicht auch nicht unbedingt immer zielgenau ist. Also insofern finde ich das natürlich insgesamt sehr gut. Am besten, vielleicht gar nicht so verwunderlich, gefällt mir hier tatsächlich der Vorschlag von der FDP. Weil man natürlich schon irgendwie feststellen muss, dass diese ganzen Sozialsysteme, die es da gibt, ja, also keine Ahnung, du kriegst dann ein Gehalt, dann kannst du noch Wohngeld beantragen, dann kannst du noch ja eben verschiedene Leistungen beantragen, wenn du dann beispielsweise arbeitslos bist, kriegst du Arbeitslosengeld, dann fällst du da irgendwann raus, kriegst du Arbeitslosengeld 2 und am Ende gibt es dann verschiedenste Behörden, die über verschiedenste Sozialleistungen zu entscheiden haben, die natürlich irgendwo alle auch versuchen, dann möglichst treffgenau zu sein, jetzt mit dem Wohngeld oder so, ne? Aber am Ende hast du ja dann auch so ein völlig verzerrtes Anreizsystem, dass du vielleicht am Ende irgendwie feststellst, naja gut, wenn ich jetzt hier noch ein paar Stunden mehr arbeiten gehe, verdiene ich dann mehr, okay, aber gleichzeitig fällt mir mein Wohngeld weg. So richtig schön ist das ja dann auch nicht, sodass am Ende ja irgendwo ein staatlicher Anreiz geschaffen wird, vielleicht gar nicht mehr zu leisten in Form von mehr Stunden, ne, oder vielleicht auch mehr Arbeitslohn, indem man noch weitere Aufgaben übernimmt. Und da finde ich natürlich so eine Idee zu sagen, hey, wir vereinheitlichen das alles, diese ganzen einzelnen Zuschüsse fallen weg und dafür gibt es eben ja, so eine Art negative Einkommensteuer, ne? Wenn man eben nicht genug verdient, um sich selbst zu versorgen, bekommt man eben letztendlich einen Steuerzuschuss. Den finde ich natürlich auch im Sinne einer Bürokratieerleichterung äußerst interessant. Jetzt denke ich mal, aktuell kämpft man ja noch drum, überhaupt in den Bundestag zu kommen, dass der Vorschlag wahrscheinlich äußerst unrealistisch ist, dass der umgesetzt wird. Aber man kann natürlich gerne auch ein bisschen radikaler denken in diesen Punkten, finde ich.
Ich muss sagen, das ist natürlich jetzt gewagte Aussage, aber bei der AfD ein Grundfreibetrag irgendwie auf 15.000 Euro zu erhöhen, ja, ist aus meiner Sicht jetzt kein schlechter Vorschlag.
Definitiv, ja.
Ja, also.
Es ist ja auch dieses anhängige Bundesverfassungsgericht, oder es ist, glaube ich, noch beim, nee, es ist vom BfH zum Bundesverfassungsgericht gegangen, hat man ja auch gesagt, ist denn eigentlich überhaupt der aktuelle Grundfreibetrag mit diesen, ich weiß nicht, du kennst den Betrag bestimmt auswendig,
Ja,
12.000,
12.096, ja.
ja, ist das eigentlich fair oder ausreichend oder mit unserem Grundgesetz vereinbar, dass man einerseits sagt, man stellt nur das Einkommen von 12.000 Euro im Jahr steuerfrei, das sind ja gerade mal 1.000 Euro im Monat, ja. Und andererseits bekommen jetzt Sozialhilfe Empfangende ja mit diesen monatlichen Auszahlungen und Wohnungen gestellt und verschiedenste Nebenkosten, die da übernommen werden, eigentlich einen viel höheren sozialen Zuschuss als das, was den Arbeitenden oder eben ja, Unternehmern steuerfrei gelassen wird, ist das überhaupt so mit dem Grundgesetz vereinbar? Und also ich bin, habe Zweifel, ob das wirklich zum Erfolg führt, aber irgendwie ist schon an der Überlegung was dran, dass man zumindest mal so viel steuerfrei lassen sollte, wie jetzt tatsächlich auch bezuschusst wird in Sozialhilfefällen.
Ich meine, im vergangenen Jahr war es immerhin so, dass eben ja, das steuer- und sozialversicherungsrechtliche Existenzminimum auseinandergeklafft ist und deswegen hat man im rückwirkenden den Grundfreibetrag erhöht, was dann die Lohnabrechner gefreut hat. Im Dezember durften sie nochmal 11 Lohnabrechnungen korrigieren, immerhin am Stück, aber das könnte wieder so sein, ja, weil die Berechnungslogik eine andere ist und man da wird man ein bisschen drum rumkommen, wenn man eben den Grundfreibetrag ordentlich erhöhen würde und so ordentlich, also das ist jetzt kein weltfremdes, keine weltfremde Forderung der AfD, obwohl, dass sie auch ein paar weltfremde Forderungen im Wahlprogramm haben, aber heute sprechen wir ja über die Steuern. Genau, die FDP hat da einen relativ konkreten Vorschlag auch für den Spitzensteuersatz, 96.600. Ja. So genau ist es bei den anderen Parteien nicht genannt. Also die halten sich da eher vage, aber ich glaube, der breite Konsens ist schon so, dass man ja erkannt hat, dass dieser Spitzensteuersatz schon relativ früh greift. Ja. Was auch die FDP und die AfD verbindet, sind ja nicht nur Sachen, die sie trennen, ist, dass sie diese steuerfreien Beträge automatisch an die Inflation anpassen wollen. Ja. Das ist,
trifft hier bei uns auf große Zustimmung, würde ich sagen. Oder?
Ja, es ist ja auch eigentlich so gedacht, auch beim Einkommensteuertarif, was natürlich oft nicht der Fall ist, dass, so, dass andere Freibeträge irgendwie nicht indexiert sind und dann, ich glaube, der Ausbildungsfreibetrag wurde, der wurde zwar angepasst, aber irgendwie 42 Jahre liegen gelassen und ich würde jetzt mal sagen, dass die Kosten für eine Ausbildung und drumherum da in den letzten 42 Jahren schon teurer geworden sind. Ja, die Linke, das verwundert wenig, will eine Reichensteuer ja, mit höheren Steuersätzen für Einkommen über 250.000 beziehungsweise 1 Million und eine Reichensteuer in 2 Stufen, 60% für Einkommen oberhalb von 250.000, das ist schon viel, muss ich sagen, ja, und 75% für Einkommen oberhalb von 1 Million Euro, ob das dann so verfassungsrechtlich dann noch okay wäre, sei mal stark angezweifelt. Ja.
Ja, und die Frage ist ja auch, würde man dann nicht tatsächlich, ich weiß nicht, wer verdient so viel, ne? Vielleicht erfolgreiche Influencer?
Ja, oder Politiker oder erfolgreiche Steuerkanzleiinhaber.
Lassen wir mal das jetzt mal so dahingestellt, ja. Man könnte natürlich auch sagen, der super erfolgreiche Erfinder von neuen Medikamenten oder von einem Chirurg, der super tolle Eingriffe macht, um Menschen das Leben zu retten. Sicherlich ist der vielleicht noch irgendwie intrinsisch motiviert, aber würde man dann irgendwie ab so einem 75% Steuerbelastung, würde man dann wirklich noch sagen, okay, ich verzichte diesmal wieder auf meinen Urlaub, um hier noch weiter das alles nach vorne zu bringen? Oder sagt man dann vielleicht doch, ehe ich das alles weggenommen bekomme, fahre ich halt dann nur noch mal eine Woche länger weg. Weiß ich nicht, ob das am Ende nicht allen irgendwie ein bisschen schadet. Das wäre zumindest so mein Gefühl, ja.
Ja. Ja, und vielleicht auch da noch mal eine Anmerkung, was den Einkommensteuersatz betrifft, was viele auch nicht verstehen. Der Einkommensteuersatz gilt ja auch bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften, die ja mitunter relativ groß sein können. Haben wir ja alles auch schon mal besprochen, aber hier noch mal der Hinweis, es ist auch so, wenn jetzt beispielsweise, was weiß ich, eine OHG oder so oder ein Handwerksunternehmen als GbR oder was auch immer dann eben Gewinne macht, dann versteuern sie auf Basis ja, des Gesellschafters, der Gesellschafterin, dann mit einem persönlichen Einkommensteuersatz. Ja. Also je höher der Einkommensteuersatz ist, desto höher auch die betriebliche Steuer und desto weniger Geld hat man dann zum Reinvestieren. Thesaurierungsbegünstigung, Option zur Körperschaftssteuer und so weiter haben wir alles schon hier besprochen, aber im Grundfall ist es so, je höher die Einkommensteuer, desto höher auch die betriebliche Steuer, gerade für Handwerksunternehmen etc. pp. Und dann, wenn man da praktisch das erhöht, dann hat man auch weniger, was man dann wieder für Investitionen nutzen kann. Also das vielleicht auch nochmal im Hinterkopf behalten, wenn man über die Einkommensteuer spricht, ist manchmal auch die betriebliche Steuer. Ja.
Ganz genau. So. Jetzt kommt meine Lieblingssteuer.
Ja, die Vermögensteuer. Wir haben es zwar hier nicht im Skript vorbereitet, aber ich will vielleicht ein paar Sachen zu der Erbschaftssteuer sagen. Da ist es, muss ich sagen, hat mich gewundert beim Durchlesen der Programme, relativ vage. Also SPD, Grüne und Linke wollen eine Reform der Erbschaftssteuer. Ja, SPD und Grüne relativ schwach auf der Brust, muss ich sagen, was die Vorschläge angeht. Da ist die Linke schon ein bisschen konkreter und vor der Erhöhung der Steuersätze und die Senkung der persönlichen Freibeträge. Ganz anders die CDU und CSU, die will eine Erbschaftssteuerentlastung für Familienunternehmen. Und die AfD, da kommt man dann auch zu der Vermögensteuer, zu einem Lieblingsthema, die will die Erbschaft und auch die Vermögensteuer komplett abschaffen, ja.
Aber ich glaube, das müssen wir schon nochmal sagen, was da eigentlich aktuell das Problem ist bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Hast du ja eigentlich jetzt eine Situation, dass du Vermögen, wenn du das vererbst, da hast du ja die Freibeträge Eltern, Kind, 400.000 Euro, halte ich auch für zu wenig, ja, am Ende ist ja da eine Eigentumswohnung in München, überschreitet ja locker diesen Betrag, das heißt, kannst nicht mal irgendwie dann deine Wohnung, in der du gelebt hast, wenn du verstirbst, die ohne Erbschaftssteuer an die Kinder übertragen.
Ich glaub, außer die Kinder ziehen ein und bleiben da 10 Jahre, ja.
Okay, ja, gut, ja. Aber ich erlebe das so auch ich bin ja jetzt Steuerberater und mich sprechen dann viele Leute natürlich auch darauf an, die in solchen Situationen irgendwie konfrontiert sind, da ist jemand verstorben, da droht jemand zu versterben oder da wird jemand beschenkt oder so, dass das echt für die Leute richtig ätzend ist, sich mit dieser Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer auseinanderzusetzen. Ich meine, ist klar, ne, wer will die gern zahlen? Man macht dann wirklich viele Gestaltungen und da ist eben auch schon das Problem oder die Herausforderung, dass es schon irgendwie ungerecht ist, weil natürlich Immobilienvermögen kaum begünstigt ist. Ja, das gibt es für vermietete Immobilien eine Befreiung von 10%. Okay, nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so der große Wurf. Aber wenn du hingegen ein Unternehmen vererbst oder verschenkst, dann kommst du eigentlich relativ schnell in diese 100% Befreiung rein, ohne besonders schwierige Auflagen. Also wenn du dann die Mitarbeiterlöhne nicht reduzierst, überwiegend konstant hältst, 7 Jahre lang, bei kleineren Vermögen reichen auch schon 5 Jahre, und wenn du das Unternehmen 7 oder 5 Jahre lang hältst, je nachdem, wie groß das Vermögen ist, und weiterhin weiter betreibst und nicht verkaufst, dann kommt man komplett steuerfrei an so ein Unternehmen ran, ne, wenn man das erbt. Und das ist natürlich irgendwie auch so die Frage, was ist das eigentlich wirklich denn so gerecht? Klar, da ist dann das Argument, damit die Arbeitsplätze nicht verloren gehen, braucht es diese Steuerbefreiung. Andererseits ist die Frage, warum müssen dann eigentlich die jetzt vielleicht 5 Millionen Immobilienvermögen haben, plötzlich schon, ich glaube, da ist man dann schon bei 11% auf jeden Fall, Erbschaftssteuer zahlen, vielleicht sogar 15, ich weiß nicht genau, müsste ich nochmal nachgucken. Na, aber warum muss man da so viele Steuern zahlen, wohingegen derjenige, der das Unternehmen erbt, völlig steuerfrei rausgeht? Und da kann ich schon nachvollziehen, dass man sagt, hey, das ist irgendwie ungerecht. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man irgendwie sagt, naja, hier die einen, die starten eben, ich bin ja hier ein Ossi, ja, ich kann das ja auch sagen, die erben halt nicht viel und müssen sich das alles selbst erarbeiten und haben das dann schwierig, sich irgendwie eine Wohnung zu leisten und so und oder zu kaufen oder sowas, ne, finden dann keine und so. Und die anderen kriegen eben dann 5 Wohnungen geerbt und haben dann das Leben irgendwie viel leichter. Insofern kann ich schon verstehen, dass man da irgendwie ran will. Ich sage mir halt andererseits auch wieder, okay, dass man dieses Vermögen aufgebaut hat, war ja auch irgendwie ein Konsumverzicht in gewisser Weise. Ne? Hat ja dann irgendwann mal jemand davor gesagt, ich gebe das Geld nicht aus, sondern kaufe davon halt irgendwas, wovon ich lange von was habe. Und dann ist es ja auch seine Entscheidung, das für seine nächste Generation da übrig zu lassen. Und es ist halt wirklich auch sehr bürokratisch, diese ganze Thematik. Das ist meine Meinung dazu. Also.
Ja, es ist natürlich auch ein Kritikpunkt, dass Privat- und Betriebsvermögen unterschiedlich gehandhabt wird. Also bis 26 Millionen Euro Betriebsvermögen kann ich ja eine Optionsverschonung machen und muss dann gegebenenfalls gar keine Erbschaftssteuer zahlen. Allerdings hat es auch nicht nur den Sinn und Zweck, die Erben zu schützen, sondern auch die Angestellten des Unternehmens, weil man muss eben dann 7 Jahre die Lohnsumme konstant halten. Also vereinfacht gesagt, 7 Jahre die gleiche Summe an Löhne und Gehälter einfach weiterzahlen, und das sichert auch Arbeitsplätze. Da mag es im Detail sicherlich Abstufungen geben, die man kritisch sehen kann. Also es wird dann abgeschmolzen bis 96 Millionen Euro, meine ich, steht im Gesetz, und dann kann man es theoretisch nicht mehr steuerfrei erben. Es gibt dann so eine Verschonungsbedarfsprüfung. Ich habe neulich mal ein Paper vom Bundestag drüber gelesen. Da kann man sich schon die Frage stellen, ja, ist das ausreichend? Kann man sich da vielleicht zu stark drum drücken? Andererseits, ja, weiß nicht, ob es nicht schlechter wäre, dann auch für die Angestellten, wenn eben da große Summen an Erbschaftssteuern gezahlt werden müssten, ja, weil man muss auch sehen, dass halt Unternehmen mitunter das Geld nicht auf dem Girokonto haben, sondern es ist eben in Maschinen gebunden, in Hallen gebunden und eben in anderen nicht liquiden Assets. Das ist der Sinn und Zweck dahinter und ist auch in der Grundkonstruktion, kann man mal nachlesen, Verfassungsmäßigkeit, Erbschaft und Schenkungssteuer müssen wir das eigentlich finden. Da gibt es vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags eine Ausarbeitung, ist schon ein bisschen älter, ich glaube 2020, können wir vielleicht noch in die Shownotes packen, wo dann drin steht, okay, das ist schon also mit dem Recht vereinbar, was da geschieht. Gab ja auch eine große Reform, das weiß ich noch, das war gerade da, als ich mein Master angefangen hatte, wo das ja aufgrund der Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht nochmal geändert, und die Frage ist, ob man in so einem Hochsteuerland wie Deutschland das nochmal drauf ankommen lassen soll, weil wir sind ja im internationalen Wettbewerb, und das Unternehmen kann vielleicht dann auch mal umziehen oder Sachen verlagern. Also ich sehe diese Abschaffung, wie es ja manche fordern, auch für Privilegien bei der Betriebsvermögensverschonung als schwierig. Ja, im Gegenteil, es gibt aktuell auch von der CDU, CSU sogar noch Bestrebungen, dass man das noch weiter entlastet, weil es natürlich schon ein bürokratischer Aufwand, um das steuerfrei zu stellen, oder zumindest 85% ist ja der Regelfall, steuerfrei zu stellen.
Ja, du musst halt eigentlich bei allem, was du machst, musst du zum Beispiel diese Schenkungssteuer ja irgendwie mitdenken. Ne? Also hat man ja auch schon, gut, das ist jetzt auch wieder ein Luxusproblem, machst deiner Freundin oder deinem Freund ein teures Geschenk und dann musst du ja eigentlich schon überlegen, komme ich jetzt in die Schenkungssteuer, oder du hast ja auch zwischen Ehegatten die 500.000 Euro Freibetrag, wenn man jetzt sagt, okay, da mache ich jetzt, wir kaufen zusammen eine Immobilie, ich tilge nur und du wirst aber Miteigentümer der Immobilie, könnte man auch schon in der Schenkungssteuer laufen, ne? Und auch bei betrieblichen Transaktionen ist das natürlich immer wieder irgendwie ein Thema. Man macht dann ständig irgendwelche Bewertungen von Unternehmen, die eigentlich nur gemacht werden, um sicherzustellen, dass jetzt der Kaufpreis, den man hier festgehalten hat, wirklich auch so ist, dass keine Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer anfällt. Also Bürokratieabbau könnte man da, glaube ich, sehr gut machen. Indem man diese Themen einfach abschafft. Ja, gut, andererseits die Steuereinnahmen, die muss man auch wieder gucken, wo kommen die her oder was spart man dafür ein, das sehe ich auch ein, aber
sind etwa 10 Milliarden Euro pro Jahr, wird man jetzt bei der Erbschaftssteuer so auf dem ersten Gefühl auch ein Mehr einschätzen, aber ist gar nicht mal so viel. Und die Vermögensteuer, ja, die gibt es eigentlich noch, ja, lese oft, die ist irgendwie abgeschafft, gibt es nicht mehr. Gibt schon noch, ist bloß stillgelegt, ja, war damals auch vom Bundesverfassungsgericht, dass es eben eine zu unterschiedliche Beurteilung von Vermögensarten, insbesondere Immobilienvermögen, gab, und die wurde dann ausgesetzt, ja, nicht abgeschafft, also die Wiedereinführung ist dann möglich, ja, und die fordern auch einige, also SPD, Grüne, Die Linke und BSW, SPD sagt für sehr hohe Vermögen, Grüne sagt auch auf sehr hohe Vermögen. Die Linke möchte Privatvermögen mit einem Freibetrag von 1 Million Euro. Das BSW sagt für Vermögen ab 25 Millionen Euro mit einem Steuersatz von 1% ab 100 Millionen dann Vermögen. Dann 2% und ab 1 Milliarde 3%. Und die Grüne fordern zusätzlich noch eine Milliardärssteuer. Ja, die Linke übrigens auch mit bis zu 12% für Milliardäre oberhalb von 1 Milliarde Euro. CDU, CSU, FDP und AfD lehnen eine Vermögensteuer ab. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, würde ja nicht schaden, irgendwie mal irgendwie ein Prozent oder so für alles, was weiß ich, ab 100 Millionen beispielsweise da zu versteuern, dass mal die Kassen gefüllt werden, oder Christian?
Ja, vor allem meine Kasse.
Stimmt, ja, ja. Ja, ist natürlich Bürokratie, muss man natürlich schon sagen.
Also da gibt es natürlich jetzt Schätzungen, die gehen von bis. Da wird ja geschätzt, dass bis zu 30% des möglichen Aufkommens einer Vermögensteuer für die Erhebung draufgeht. Ja, also das ist ja wohl eine der ineffizientesten Steuern, die es wahrscheinlich dann gibt. Wenn du so viel aufwenden musst, auf der Seite der Berater, als natürlich auch auf Seite der Finanzbehörden. Also überleg mal, was es da für Streit dann gibt. Wie viel ist denn jetzt eigentlich das Vermögen wert? Da gibt's ja, das ist halt einfach nicht so einfach, einen Betrieb zu bewerten. Siehst ja, an der Börse ändern sich die Kurse tagtäglich teilweise um 10%. Und dann reden wir hier über nicht börsennotierte Unternehmen, die immer wieder bewertet werden müssen. Bei Immobilien genauso. Was ist mit einem Kunstwerk und so weiter und so fort. Also absolute Katastrophe und absolut ineffizient. Und ich verstehe schon, dass man da diesen Gedanken hat und sagt, hey, das ist unfair, ne? Die einen sind ja so superreich und wie kann das sein, dass die so dieses Elon Musk-Denken, ne? Da kommt jetzt hier so ein Superreicher und beeinflusst da die Politik und so, das kann ja nicht sein. Verstehe ich schon, dass man da irgendwie denkt, das ist, da muss man was gegen tun, aber es ist aus meiner Sicht völlig irrational, dann sowas einzuführen und da so eine hohe Belastung allen aufzulegen, ne? Da kann man, glaube ich, mit den Finanzbeamten, mit den Steuerberatern irgendwie sinnvolle Aktivitäten unternehmen, als diese Steuer zu verwalten und zu erheben. Das sollte man insofern wirklich nicht machen, obwohl ich jetzt wahrscheinlich persönlich davon sogar profitieren würde. Und ich glaube auch, dass man viele Wege finden wird, die Steuer zu umgehen. Also ja, das kommt halt auch noch dazu, ne? Dass, glaube ich, am Ende die Einnahmen nicht so hoch sein werden, wie das, was man sich da jetzt erwartet, weil die Leute ja nicht blöd sind. Und das, ja.
Ja, ich glaube, die Einnahmen werden tatsächlich nicht so hoch sein. Vielleicht weiß man nicht, wie es dann ausgestaltet werden würde, aber vermutlich so wie bei der Erbschaftssteuer, wenn man jetzt mal 10 Milliarden rechnen pro Jahr und das natürlich in so einem Gesamttopf mit allem von etwa 1.000 Milliarden Euro pro Jahr, dann, ich glaube, es ist einfach gut zum Wahlkampf machen, so das Narrativ, so die bösen Reichen, aber aus meiner Sicht auch vermutlich sehr ineffizient, kommt natürlich darauf an, wie man es regelt, aber es sieht jetzt nicht danach aus, dass eine Vermögensteuer kommen würde. Was schon einfacher umzusetzen ist Reformen bei der Mehrwertsteuer. Da wollen SPD, AfD und Linke die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senken oder sogar abschaffen. Die Linke will beispielsweise keine Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Und die SPD, da haben wir schon mal in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, will die Senkung dieses ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von 7% auf 5% bei Lebensmitteln. Ich glaube, wir haben es schon mal ausgerechnet. Also das ist natürlich dann für einen Haushalt ja sehr vernachlässigbar. Ja.
Dann die Butter statt 3,40, 3,23
Euro. Ja, sowas. Ja, ja. Und insgesamt jetzt auch nicht so eine wahnsinnige Auswirkung. Was ich gar nicht schlecht finde, ist der Vorschlag von den Grünen, ja, und zwar die Ausnahmen und Sonderregelungen streichen. Das ist natürlich schon manchmal lustig, wenn man so sieht, ja, was kostet jetzt ein Latte Macchiato mit irgendwie über 75% Milchanteil, was kostet er, wenn er unter 75% Milchanteil hat, ja, was kostet ein Kaffee to go, was kostet, wenn man im Restaurant trinkt. Also, schwierig. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass man da mal so ein bisschen einmal alles glatt zieht und nicht so 1000 Ausnahmeregelungen für alles Mögliche hat. Ja.
Jetzt müssen wir natürlich hier vielleicht mal die CDU endlich mal erwähnen, haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Die wollen ja die Gastronomie begünstigen mit dem 7%igen Umsatzsteuersatz. Das hatten wir ja schon mal zu Corona-Zeiten, ja. Wurde dann ja, ist ja ausgelaufen, wurde nicht verlängert. Ich glaube, die FDP will das aber übrigens auch.
Ja.
Und da würde man natürlich den Gastronomen eine große Freude mitmachen, weil die halt letztendlich ihre Preise teilweise gar nicht mehr so richtig erhöhen können. Ja, jeder, der eben jetzt mal essen ist, der weiß ja, wie teuer das geworden ist. Viele können sich das gar nicht mehr leisten, den Restaurantbesuch. Und die Margen sind halt auch gering. Da geht es ja wirklich ums Überleben bei vielen. Und diese Reduzierung würde das, glaube ich, schon an manchen Stellen noch ermöglichen, weiterzuarbeiten.
Zur Vollständigkeit halber, die AfD will das auch. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum sollte jetzt die Gastronomie irgendwie eine Ermäßigung bekommen, und andere Branchen nicht? Andererseits muss man fairerweise sagen, hat das damals der Kanzler sogar höchstpersönlich in der Talkshow versprochen, dass das bleibt. Ja,
ja gut, das da hätte das aber.
Ja, aber hat er gesagt und ist jetzt nicht. Zumindest habe ich es nicht gefunden, ja, nicht im Wahlprogramm der SPD drin, sondern nur CDU, CSU, FDP und AfD. Hätte man halt reinschreiben können. Ja, jetzt könnte man den Gag machen, hat er vergessen. Ja, aber. Aber
ja, wer hat daran jetzt nicht gerade gedacht?
Es gibt noch, willst du noch was zur Mehrwertsteuer sagen?
Unbedingt. Ja. Also ich hatte da mal, das fand ich jetzt wiederum, hat jetzt, schlägt keiner vor, aber schlage ich jetzt mal vor. Vielleicht
die Christian-Geber-Partei.
Wir sind ja hier in Deutschland mit unserer Mehrwertsteuer mit 19% echt niedrig. Ja, die meisten europäischen Länder haben ja deutlich höhere Umsatzsteuern. Also da geht es ja schnell 22%, ich glaube 23% gibt es auch. Also da wäre ja sogar ein bisschen die Möglichkeit gegeben, die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Also wie man das sieht, sehen die Wahlprogramme was anderes vor. Und ich bin mir auch darüber bewusst, ich habe da mal so einen Vorschlag aufgegriffen, den hatte ich mal im Handelsblatt gelesen, von dem Bert Rürup war das. Er hat auch gesagt, hey, lass uns doch die Mehrwertsteuer erhöhen und dadurch mehr Steuereinnahmen generieren. Und im Gegenzug alles tun, was wir können, um diese Steuereinnahmen zu nehmen, um die Arbeits-, um die Belastung von Arbeit zu reduzieren. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Mehrwertsteuer ist eine ungerechte Steuer, ne, weil wenn man jetzt wenig verdient, gibt man ja quasi alles aus und wird damit proportional zu dem, was man zur Verfügung hat, natürlich viel stärker belastet als irgendjemand, der sehr viel hat, viel sparen kann, ne, der gibt ja dann nicht alles aus und zahlt deswegen nicht so viel Mehrwertsteuer. Aber ich finde es halt, also das ist schon eine Ungerechtigkeit, das sehe ich ein, aber ich finde, die kann man in Kauf nehmen, um diese ja doch irgendwie vorhandene Ungerechtigkeit bei der hohen Belastung von Arbeitseinkommen, auch bei geringen Einkommen irgendwie zu beseitigen. Ja, weil wir haben ja auch ständig steigende Sozialversicherungsbeiträge, weil die Systeme natürlich auch irgendwelche Lasten tragen müssen, für die sie vielleicht eigentlich gar nicht gemacht sind. Ja, die zum Beispiel jetzt auch im Bereich der Zuwanderung haben ja die Sozialversicherung auch viele Extrakosten, dass könnte man ja vielleicht auch irgendwie anders finanzieren, sodass da wirklich diese Beiträge nicht noch weiter steigen und oder vielleicht auch sogar abgesenkt werden, dass einfach sich das Arbeiten wieder mehr lohnt. Das ist jetzt so ein platter Spruch, aber so richtig finde ich davon jetzt wenig in den Parteien, in den Vorschlägen hier, ja, dass man da jetzt wirklich einen großen Wurf irgendwo findet. Aber da könnte man vielleicht doch irgendwo so eine gewisse Gegenfinanzierung herstellen über die Mehrwertsteuer. Ich weiß, viele sehen das anders, aber ich finde diesen Ansatz vielleicht gar nicht so verkehrt, da ranzugehen.
Ja, also die Linke mir beispielsweise noch eine einheitliche Kerosinsteuer und vollen Mehrwertsteuersatz auf Flugtickets ins Ausland. Ja, und die Mehrwertsteuer auf eben Grundnahrungsmittel und auch den öffentlichen Personennahverkehr komplett abschaffen. Ja, das sind schon sehr konkrete Vorschläge. Ja, für AfD auch ein konkreter Vorschlag, ja, Reduzierung der Mehrwertsteuer für Artikel des Kinderbedarfs auf 7%.
Sind dann die klassischen Windeln und sowas, ne?
Ja,
Wahrscheinlich.
da gab es ja da auch ab und an mal Vorstöße. Das sind bei Linke und AfD relativ konkrete Forderungen. Ja, also bei der Grünen nochmal, da ist natürlich auch, keine Ahnung, unterschiedliche Behandlungen von irgendwie Haferdrinks und Milch beispielsweise.
Das geht ja gar nicht.
Ja, also man muss sagen, ja, also Hintergrund ist ja da, dass Haferdrinks ja eben keine Milch sind und dass eben nur im Umsatzsteueranwendungserlass steht, dass eben nur Milch irgendwie begünstigt ist und das ist gemelkt von Tieren, hat der BfH entschieden. Aber da muss ich auch schon sagen, so, warum beschäftigen wir uns mit dem Nonsens? Gibt es nicht genug Bürokratie? Er haut halt entweder überall 7%, das wäre natürlich schöner drauf, oder überall 19%. Aber dass man innerhalb auch von einem Café das nochmal irgendwie einstellen muss, ob ich jetzt meinen Cappuccino mit Hafermilch, sage ich jetzt mal, trinke oder mit Kuhmilch. Mein Gott, also wenn wir uns in so einem Klein-Klein verzetteln, ja, springe ich mal den Grünen zur Seite, jetzt sind wir bald alle mal zur Seite gesprungen, und sagt, das ist eigentlich aus meiner Sicht ein richtiger Vorschlag, einfach mal da mit der Axt alles einheitlich machen. Ja, es bringt auch keinem was. Neulich eine lustige Fernsehsendung gesehen, hat einer, die den Hafertrink irgendwie aus einer Kuh gezapft. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Und rechnet es jetzt mit 7% ab. Und er will es dann irgendwie beim Bundesverfassungsgericht drauf ankommen lassen. Da habe ich gesagt, ja gut, das wird wahrscheinlich einfach den Gesetzestext und irgendwie BFH-Entscheidung nehmen und nicht, ob du aus einer rosa Kuh gezapft hast. Aber fand ich trotzdem einen ganz witzigen Vorschlag. Ja, sollen wir weitergehen? Vielleicht zu einem bisschen abstrakteren Thema, nämlich der Finanztransaktionssteuer. Damit können wahrscheinlich wenige wirklich was anfangen, zumindest im Vergleich zu der Mehrwertsteuer. Aber Christian, vielleicht kannst du mal sagen, wer will da was und warum sollte man vielleicht das einführen oder auch nicht?
Ja, da geht es natürlich um die Spekulanten, ja, die an der Börse dann eben auch ihr Geld verdienen durch Käufe und Verkäufe von Wertpapieren. Und das will man natürlich, das kommt vielleicht auch noch so ein bisschen aus der Bankenkrise. Da war das ja auch ganz stark vertreten, das Argument, dass man sagt, okay, die spekulieren da irgendwie rum, verspekulieren sich vielleicht auch nochmal, dann müssen wir sie retten in Form der Banken und dann müssen die dann auch was bezahlen, ne? So, und da will man so eine Finanztransaktionssteuer, letztendlich wie so eine Umsatzsteuer auf Finanztransaktionen. Man kauft ein Wertpapier und muss da eben noch zusätzlich nicht nur die Spesen an der Börse abdrücken oder die Handelsgebühren, sondern eben auch noch zum Beispiel hier 0,1% ansteuern. Und ich weiß tatsächlich, ich hab mal italienische Wertpapiere gekauft über eine italienische Börse und da habe ich tatsächlich auch 0,1% dann abgedrückt, ja, also das gibt es zum Beispiel in Italien auch. Und ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das insofern eine gute Möglichkeit, weitere Einnahmen zu verdienen? Da kann man ja sagen, was sollen die sich schon aufregen, die Trader, ne? Was ist doch egal. Aber da gibt es natürlich doch schon das ein oder andere Argument dagegen, weil ein wichtiges Argument, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Vermögenssteuer, am Ende ist die Finanztransaktionssteuer, kann man vielleicht auch als Kleinanlegersteuer bezeichnen, weil am Ende, wenn jetzt hier so ein BlackRock oder so ein institutionelles großer Fonds oder so, ja, der wird natürlich dann immer sagen, okay, wenn jetzt hier in Deutschland so eine Finanztransaktionssteuer eingeführt wird, dann kaufe ich halt meine Wertpapiere nicht mehr über die deutsche Börse, dann gehe ich halt woanders hin, ja. Das heißt, am Ende werden das nur die bezahlen, die eben nicht diese Möglichkeiten haben, an anderen Finanzplätzen dann die Produkte zu handeln und Das heißt dann, Fabian, das sind dann halt die kleinen Leute, ja, die eben vielleicht für ihre Altersvorsorge oder für die Kinder das Geld anlegen und da vielleicht auch ganz konservativ einen Sparplan machen, dann irgendwie am Ende vielleicht davon getroffen sind. Und man muss ja auch sagen, nur weil viel getradet wird, ist das ja überhaupt nicht schlimm. Also das ist ja sogar was Gutes, ne? Wenn viele Käufe und Verkäufe von Wertpapieren stattfinden, heißt das ja, dass es einen besseren Preis gibt, einen transparenteren, der durch mehr Transaktionen zustande gekommen ist. Der Markt wird vielleicht effizienter. Also das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm.
Ich habe im OMR-Podcast von Tarek Müller von About You, die jetzt an Zalando verkauft haben, gehört, dass auch ein Problem bei About You war bei den Fonds, dass die eben zu wenig Handel in der Aktie hatten und deswegen das für manche Fonds gar nicht in Frage kam. Von dem her ist Trading manchmal gar nicht so schlecht, ja, dass man eben da eine gewisse Liquidität am Markt hat. Ja, wer will es einführen? Viele, ja, SPD, Grüne, Die Linke und BSW, CDU, CSU halten sich zurück, die sagen da gar nichts. Zumindest habe ich nichts gefunden. Also wie gesagt, nochmal Disclaimer hier, vielleicht selber mal nachlesen, aber ich habe nichts gefunden und die FDP lehnt eine Finanztransaktionssteuer ab, steht auf Seite 15 des Wahlprogramms von der FDP. Sollen wir mal zu den Unternehmenssteuern kommen, weil das ist vielleicht mitunter das wichtigste Thema. Ja, während alle über irgendwie Steuererhöhungen sprechen, ist die Frage, ja, braucht man jetzt irgendwie Steuererhöhungen oder braucht man nicht eher Steuersenkungen für Unternehmen und zumindest CSU, CSU, FDP und AfD, ja, wollen es entweder auf 25% oder zumindest mal auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau heben. Und nur die Linke, die will die Unternehmenssteuerbelastung erhöhen und will sogar die Körperschaftsteuer auf 25% heben. Wenn man dann noch da sieht, dass die Gewerbesteuer dadurch da drauf kommt, ist natürlich eine brutale Steuerbelastung. Und da ist ja die Frage, ob man dann noch irgendwie, keine Ahnung, seine Angestellten bezahlen kann. Und sie wollen, die Linke will auch eine Übergewinnsteuer mit einem Steuersatz von 90% auf Krisengewinne, was auch immer das dann bedeuten mag. Meine persönliche Meinung ist, man soll das insgesamt auf 25% absenken. Meine auch persönliche Meinung ist, man soll diesen deutschen ja, Irrweg, wie es man nennen, der Gewerbesteuer beenden und irgendwie eine andere Lösung finden, dass die Kommunen dann ja, ein bisschen Steuersubstrat zugeschoben bekommen. Ja, das ist schon sehr individuell geregelt mit den Hebesätzen etc. PP ist ja die Frage, ob man nicht irgendwie, keine Ahnung, so einen Körperschaftssteuersatz von dann, was weiß ich, 25% macht. Da ist aber dann alles drin. Aktuell ist ja Körperschaftssteuer plus Soli plus Gewerbesteuer. Sind wir dann bei, jetzt nehmen wir mal an, GmbHs bei etwa 30% plus dann natürlich nochmal, wenn man es ausschüttet, haben wir ja vorhin besprochen. Also ich finde den Vorschlag, also meine persönliche Meinung, dass man das auf maximal 25% senkt, die Unternehmenssteuerbelastung schon sinnvoll. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian.
Ja, klar, genau. Die Frage ist natürlich, wo kommt die Kohle dann her, ne? Oder wo die Einsparungen, wo nimmt man die vor? Da findet man, das ist ja auch so ein bisschen die Kritik, glaube ich, in vielen Wahlprogrammen, auch nicht so viele gute Vorschläge jetzt, wo man diese Entlastungen dann auf der Gegenseite einspart, ja. Das ist natürlich dann die große Frage. Aber also da wäre ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Man kann sich, glaube ich, ist immer die Frage, wie kann man sich das erlauben, so ein Hochsteuerland zu sein? Was hat man stattdessen dann für die Unternehmen anzubieten, dass die sich hier ansiedeln? Und da gibt es sicherlich viele Argumente für Deutschland, aber ich glaube, das ist ja auch so, dass sich das im Zweifel jetzt auch nicht alles verbessert, sondern vielleicht eher verschlechtert mit den Rahmenbedingungen hier, was so die ja, für Unternehmen halt angeht, ne? Da ist, glaube ich, die Steuersenkung insgesamt ganz gut, dass wir im Wettbewerb wieder besser dastehen international.
Kapitalerträge haben wir schon gehabt. Wäre noch ein Punkt, was Wertpapiere betrifft. Ja. Da will die FDP die Spekulationsfrist wieder einführen. Ja. Steht meines Wissens nicht drin. Früher war die immer bei einem Jahr. Also, wenn man eine Aktie länger als ein Jahr gehalten hat, konnte man sie bis 2009 steuerfrei verkaufen. Das geht seitdem nicht mehr. Wie genau das dann ausgestaltet werden soll, 3 Jahre, 5 Jahre, was auch immer, ist nicht drin, aber das sei mal nochmal bei der Kapitalertragsteuer zur Vollständigkeit erwähnt. Ja.
Aber das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, den haben wir jetzt auch einfach übergangen. Ist aber nicht schlimm, können wir jetzt an der Stelle noch ganz gut mit einfügen. Also du hast ja gerade gesagt, Aktien, wenn man die jetzt kauft und verkauft, ganz egal, wie lange man die gehalten hat, muss man aktuell immer versteuern, ne? Die Gewinne, ob du die jetzt ein Jahr gehalten hast, 10 Jahre, 20 Jahre, egal. Früher war es ja mal so, dass du die nach einem Jahr steuerfrei verkaufen konntest, die möglichen Gewinne aus Aktien, und das will die FDP wieder einführen. Okay. Und jetzt ist aber die Frage, wie geht das eigentlich mit den Immobilien weiter? Weil da ist es ja aktuell so, dass wir auch diese so eine Regel haben, aber dann mit 10 Jahren, dass man also sagt, wenn man eine Immobilie kauft, vermietet, privat und dann nach 10 Jahren verkauft, ist der Gewinn dann steuerfrei. Und das ist natürlich eine Regelung, die wir hier auch schon oft besprochen haben, die natürlich in gewisser Weise für die Immobilien Investoren sehr gut ist. Und die SPD ist jetzt der Meinung, dass, und die Grünen sind es, glaube ich, auch, dass man diese 10 Jahres-Spekulationsfrist abschafft und letztendlich Immobilien, die vermietet werden, immer steuerpflichtig macht, wenn sie dann verkauft werden.
Genau, die SPD sagt eben, für nicht selbstgenutzte Immobilien, sprich vermietete Immobilien, ich glaube, Seite 19 des Wahlprogramms soll man das abschaffen. Ich glaube, die Grünen gehen sogar, wie ich es richtig verstanden habe, nochmal weiter, weil die sagen, Schließen von Steuerschlupflöchern bei Immobilien. Geschäften, ja, ich weiß jetzt nicht, ob da die eigengenutzte Immobilie gemeint ist, ja, also das soll abgeschafft werden und dann ist natürlich ein sehr interessanter Punkt weg, warum man Immobilien im Privatvermögen hält.
Gut, die Frage ist ja, ne, also ist das jetzt fair, ne? Also ich meine, man muss natürlich schon dazu sagen, Immobilien haben ja auch zuletzt, jetzt das letzte Jahr vielleicht nicht mehr, aber davor teilweise hohe Wertsteigerungen gehabt. Und wenn man dann eben irgendwann mal für 200.000 Euro da die in Berlin Mitte so eine Wohnung gekauft hat, die jetzt irgendwie 1 Million wert ist, und dann streichst du dir jetzt die 800.000 Euro steuerfrei ein, wenn du die nach 10 Jahren dann verkaufst, ist natürlich schon nett, ne? Und gleichzeitig irgendwie wird es auch als ungerecht empfunden von denen, die dafür eben viele Jahrzehnte arbeiten müssen, um mal so einen Gewinn machen zu können. Also ist auch wieder sowas, wo man sagen kann, okay, versteht man, aber da ist natürlich die Frage, ist das also auch, ist ja wieder die Frage dann Quellentheorie, rein Vermögenstheorie, die da so im Steuerrecht umherschwirren, ne? Was erkennt man als Einkommen letztendlich an, als Steigerung der Leistungsfähigkeit? Und da wäre ja so die Überlegung, dass daher kommt das ja auch, dass das steuerfrei ist, dass das eben eine private Vermögensquelle ist, ja, die eben jetzt nicht mit einer Aktivität wie bei einem Gewerbebetrieb unterhalten werden muss, um da eben was zu schaffen, ne? Ist ja ganz klar, wenn man einen Handwerksbetrieb aufbaut und den verkauft man dann muss man diesen Gewinn versteuern, weil eben das ein Gewerbebetrieb ist, weil man da halt viel nachhaltiger und intensiver dran arbeitet, damit dieser Betrieb etwas wird. Und bei einer Immobilie ist das ja so ein bisschen anders, ne? Klar entwickelt man die vielleicht auch als Investor, aber eben ja, erfordert natürlich viel geringere Handlungen im Einzelnen, als das jetzt bei so einem Gewerbebetrieb üblich ist. Deswegen sind die ja ausgenommen, ne? Dann nach den 10 Jahren. Und ich glaube halt, ich frage mich halt auch, was würde das für den Mietmarkt bedeuten, ja? Am Ende, wenn man natürlich sagt, okay, als Investor lohnt sich das jetzt überhaupt noch in Immobilien zu investieren? Und damit muss man ja oft die Frage mit Nein beantworten, weil einerseits die Kaufpreise so hoch sind und die Mieten nicht so sehr gesteigert werden können, dass eigentlich diese Kaufpreise dann auch wirklich zu einem positiven Cashflow führen. Und wenn dann eben auch noch diese Option wegfällt, dass man vielleicht langfristig die Erwartung haben kann, dass die Wertsteigerung der Immobilie dann eintritt und man die dann vielleicht auch steuerfrei vereinnahmen kann, wird natürlich nochmal ein Anreiz geschaffen, eigentlich nicht so unbedingt Immobilien zu kaufen und den Wohnungsmarkt da vielleicht zu stützen. Wäre zumindest meine Vermutung, dass das vielleicht wird.
Ja, klar, das wird natürlich schon eine Auswirkung haben, weil wenn man aktuell mal sieht, ja, da ist man ja froh, wenn man irgendwie einigermaßen Zins und Tilgung mit den Mieten bekommt. Ja, und dann ist natürlich für viele Investoren schon dieser steuerfreie Verkauf dann nach Ablauf von 10 Jahren, den muss man es ja halten, also man kann das nicht irgendwie nach 5 Jahren schon steuerfrei verkaufen, schon ein Punkt, ja, der natürlich auch motiviert, dann trotz dessen, dass es vielleicht mal so, wenn 0 auf 0 rauskommt, so eine Immobilieninvestition erstmal, dann trotzdem zu investieren und zu vermieten, ja. Ich weiß bei so Sachen nicht, aber das müssen wir natürlich, das ist bei vielen Sachen, also wir haben jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir wissen jetzt auch nicht, wenn jetzt diese und diese Steueränderung kommt, dann wirkt sich so und so aus, ja. Wenn nicht, sollte man mal das Bundestagsorakel irgendwie sagen, wir beide sind wir jetzt auch nicht, aber kann man schon vorstellen, dass diese, also ich verstehe diesen Ansatz, ich verstehe, wir haben es ja jetzt, du hast es auch erklärt, ich verstehe diesen Ansatz, ich verstehe auch den Ansatz der Vermögensteuer, aber wie ist es dann wirklich in der Praxis? Ja? Ist es dann wirklich so idealtypisch und läuft es dann so durch? Oder gibt es vielleicht sogar negative Konsequenzen, wenn solche Steuererleichterungen eben wegfallen? Ja? Also ja, wird mal erst erfahren, wenn man es einführt.
Gerade die 3-Objekt-Grenze, ja, um so ein bisschen zu vermeiden, wenn das jetzt jemand übertreibt und da eben zu viele Immobilien kauft, wieder verkauft, dass man dann doch irgendwie auch in die Steuerpflicht kommt, das oder in den gewerblichen Bereich, das gibt es ja auch. Und ja, also ich glaube, da würde ich auch, ich verstehe auch, wie gesagt, diese Ungleichbehandlung absolut, aber ich glaube, der Ansatz muss dann vielleicht doch eher sein, zu schauen, wie kann man die Arbeitseinkommen entlasten, dass man da auch, wenn man einer guten Arbeit nachgeht, irgendwie sinnvoll Vermögen aufbauen kann. Das wäre, glaube ich,
zielführend. Ja, oder zwei Punkte vielleicht noch. Einerseits die Energiesteuern, ja, weil das ist natürlich auch noch ein Punkt, ja, auch aufgrund der gestiegenen CO2-Preise und der hohen Energiesteuern haben natürlich viele weniger netto dann vom Brutto und auch die Grunderwerbsteuer, selbstgenutztes Wohneigentum und natürlich auch jetzt auch aktuell die Grundsteuer sind Punkte, aber lass uns mal eins am anderen machen. Da sind sich die Parteien relativ einig, dass sie die Stromsteuer, ja, aufs europäische Mindestmaß senken wollen, ja, sowohl SPD als auch CDU, CSU, Grüne, FDP und AfD, macht Sinn, die Stromkosten sind hoch. Und ich habe gestern das Quadruell bei NTV nachgeschaut online. Und da wurde natürlich auch vor allem der Wirtschaftsminister der Grünen stark kritisiert, dass er da irgendwie noch 3 laufende Kernkraftwerke dann abgeschaltet hat in einer Energiekrise. Klar, die Strompreise sind hoch in Deutschland im Vergleich zum internationalen Wettbewerb. Und da sind sich interessanterweise die Parteien einig. Und ich würde jetzt mal sagen, wie du siehst, aber das ist gut, dass man eben diese Steuer aufs europäische Mindestmaß senkt. Dann vielleicht nochmal abschließend, ich meine, da könnte man jetzt noch 3 Stunden drüber diskutieren, wenn man jeden einzelnen Punkt da durchexerziert, aber wir sind schon bei einer Stunde, deswegen vielleicht abschließend nochmal Grundsteuer und vor allem die Grunderwerbsteuer. Vielleicht fangen wir erstmal mit der Grundsteuer an, SPD, Grüne oder Linke. Die wollen die Grundsteuer nicht mehr auf den Mieter umlegbar sein lassen und damit die Kosten des Vermieters steigen. Ich weiß nicht, ob das so eine riesige Auswirkung hat, wenn man so eine kleine Wohnung hat, ob das jetzt so eine wahnsinnige Entlastung wäre, aber das steht auf jeden Fall im Wahlprogramm, um mit dem Ziel, die Mieter zu entlasten. Ja.
Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Grundsteuer jetzt doch hier und da trotz der Reform, die ja eigentlich nicht zu einer Erhöhung führen sollte, ein bisschen gestiegen ist. Ja. Ja. Die Grundsteuer bemisst sich ja letztendlich am Wert des Grundstücks. Und ist ja damit irgendwie, also ne, hängt vom Vermögen ab. Und dann ist natürlich die Frage, warum sollen die Mieter diese Steuer zahlen? Kann man sicherlich so sagen, dass das irgendwie ungerecht ist, weil es soll ja das Vermögen des Vermieters vielleicht auch belasten. Andererseits ist natürlich auch wieder die Frage, was würde das denn nach sich ziehen, ne? Wenn du jetzt die Vermieter hast, die da plötzlich diese Mehrbelastung zu tragen hätten, weil sie die Grundsteuer, die sie zahlen müssen, nicht mehr auf die Mieter umlegen könnten. Die würden natürlich versucht sein, die Mieten zu erhöhen. Ja, am Ende ist das wirklich die Frage, entlastest du dabei die Mieter? Das ist ja auch ein Riesenthema, knapper Wohnraum und hohe Kosten für die Vermietung. Das ist ja eigentlich wirklich auch fatal, ja, dass du eigentlich, also das höre ich ja auch immer wieder hier bei meinen Mitarbeitern und so, dass du gar nicht mehr ausziehen kannst in eine andere Wohnung, selbst von einer großen in eine kleine Wohnung, weil du würdest dich bei der kleinen Wohnung, auch wenn du weniger Quadratmeter hast, immer verteuern, weil die Mietpreise für Neuvermietung halt so viel teurer sind als die alten Mieten. Am Ende würdest du, glaube ich, damit nichts an dieser Situation ändern. Die Mieten würden einfach weiter steigen. Und wenn du dann sagst, okay, dann machen wir halt noch eine Mietpreisbremse, damit die Mieten nicht weiter gesteigert werden können, sagen die Vermieter halt im Zweifel, na, dann entziehe ich die Wohnung halt dem Mietmarkt, weil ich keinen Bock habe, die hier für so wenig zu vermieten, dann wird sie wenigstens nicht runtergerockt oder ich nutze sie selber oder wie auch immer. Ne? Also boah, das ist, glaube ich, auch da so viele Eingriffe sind, glaube ich, auch im Zweifel kontraproduktiv, wäre zumindest so mein Gefühl dabei.
Ja, absolut. Ich glaube, also vielleicht abschließen, wir können es auch wie die AfD machen, einfach die Grundsteuer komplett abschaffen. Ja. So, wäre auch ein Punkt, die schlagen vor, dann das zu kompensieren durch einen Zuschlag auf die Einkommens- und Körperschaftssteuer. Was vielleicht interessanter noch ist als die Grundsteuer, die ist ja mitunter, je nachdem, wo man die Wohnung hat und wenn sie nicht so groß ist, dann auch immer noch trotz vielleicht Steigerung einigermaßen überschaubar. Aber was natürlich schon brutal ist, ist die Grunderwerbsteuer. Wenn ich hier irgendwie ein Haus kaufe in Freiburg für 1 Million. Das Traurige ist ja, man kriegt ja nicht mehr so eine wahnsinnige Villa für 1 Million, sondern ein normales Häuschen. Dann zahle ich hier 5%, also 50.000 Euro Grunderwerbsteuer plus noch die weiteren Nebenkosten. Dann kommen wir auf Nebenkosten von etwa 100.000 Euro bei so einem Häuschen hier. Und die Grunderwerbsteuer ist eben ein Punkt, was viele dann eben abhält, dann auch eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Und da planen viele, also CDU, CSU, FDP, AfD und BSW, Erleichterungen bei der Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer. Also die CSU, fürs Eigenheim, Freibetrag 250.000 Euro plus nochmal 150.000 Euro für jedes Kind, eben bei Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum. FDP 500.000 Euro für die erste genutzte Immobilie und dann pro Kind nochmal plus 100.000 Euro je Kind. AfD wundert nicht, planen die Grunderwerbsteuer komplett abzuschaffen. Und das BSW will die Grunderwerbsteuerbefreiung für Familien, auch für den Erwerb des ersten selbstgenutzten Eigenheims, ja, von der Grunderwerbsteuer befreien. Also ein Konsens von vielen Parteien, was die Grunderwerbsteuer betrifft, weil es natürlich auch beim Häuschen- oder Wohnungskauf für die Familie ein großer Punkt ist, was mich gewundert hat. Ich hoffe, ich habe es nicht übersehen, aber ich glaube, es steht wirklich nicht drin, dass bei der SPD da irgendwie kein Punkt war, ja, bei der Grunderwerbsteuer. Aber ja, also glaube ich, zumindest Entlastungen wären da schön. Die Realität.
Aber ich weiß, warum die SPD das nicht will.
Ja.
Ich vermute mal, dass, also das Problem bei der Grunderwerbsteuer ist doch auch, dass es eine Ländersteuer ist. Also diese Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer fließen ja den Ländern zu. Und da gibt es natürlich bestimmte Länder, die auf diese Einnahmen gut verzichten können. Da ist sicherlich Markus Söder bereit zu sagen, okay, wir in Bayern brauchen diese Steuer nicht, ja, oder zumindest nicht für, von denen, die dann ihr erstes Eigenheim kaufen. Andererseits gibt es vielleicht viele klamme Bundesländer, die dann doch auch noch SPD-regiert sind, die da doch ein Problem mit hätten, diesen Ausfall zu kompensieren, wenn man da jetzt, das müsste man ja wahrscheinlich, also es ist ja auch die Frage, wie setzt man das um, ne? Kannst ja jetzt nicht vom Bund sagen, hey, das fällt jetzt weg, da müssen ja die Länder schon dann mitspielen. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich bei vielen jetzt nicht so gern gesehen sein. Oder man müsste vielleicht auch überlegen, gibt es irgendwie was zum Kompensieren? Da bin ich jetzt auch überfragt, aber das ist, glaube ich, gar nicht so easy umzusetzen. Und aber vielleicht, also das wäre jetzt vielleicht für mich eine Erklärung, warum die SPD das gar nicht erst reingeschrieben hat, weil sie eh schon weiß, das kriegen wir nicht durch mit den Ländern. Andererseits würde ich das total begrüßen, wenn man das versucht zu fördern, den Eigentumsaufbau im Bereich Immobilien. Ne? Da ist man ja viel Eigentum verpflichtet, ja. Wenn man natürlich dann in seiner eigenen Immobilie lebt, kümmert man sich gegebenenfalls auch viel besser drum. Und das ist doch eigentlich auf jeden Fall zu begrüßen, wenn das noch besser ermöglicht wird, indem die Grunderwerbsteuer da nicht als Hürde immer noch kommt, ja.
Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal parallel das SPD-Wahlprogramm aufgemacht. Und es steht tatsächlich nichts zur Grunderwerbsteuer drin. Ja. Also schon ganz interessant und das auf ja, knapp 70 Seiten. Also, wer günstige Anschaffungsnebenkosten haben will, dann komm, ich sag's nicht. Ja. So. Wir wollen uns ja neutral halten. Ich hoffe, wir haben es heute einigermaßen geschafft. Es schwingt immer so ein bisschen eine persönliche Meinung mit, insbesondere da Christian und ich natürlich tief im Steuerrecht drin sind und einen lieben langen Tag fast nichts anderes machen, außer wir noch Espresso trinken. Aber wir haben es probiert, so neutral wie möglich, ja, aufzulisten. Ich werde auch noch mal auf meinem Instagram-Kanal so schnell wie es irgendwie mir möglich ist, auf jeden Fall noch vor der Wahl, noch mal alle Punkte, was das Thema Steuern angeht, ja, als Slideshow wahrscheinlich, ja, veröffentlicht, dann kann man sich das nochmal durchlesen und ansonsten natürlich den Appell, sich die Wahlprogramme selbst durchzulesen, weil es gibt natürlich auch noch andere Punkte außer Steuern. Das ist natürlich unser Fokus und unser Thema, aber es gibt natürlich noch viele weitere Punkte, Altersvorsorge, Migration und so weiter und so fort, die auch wichtig sind. Also gerne das nochmal selbst durchlesen. Aber ich glaube, für so einen Überblick, was welche Partei will, ja, und wo sie vielleicht keine Auskünfte getroffen hat, da war der Podcast, glaube ich, ganz lehrreich wichtig. Podcast bewerten, gerne 5 Sterne geben, gerne abonnieren, weiterempfehlen. Das freut uns natürlich. Genau, Christian.
Fabian, ich habe noch, wenn du das jetzt alles machst für deinen Instagram-Kanal, dann machst du ja vielleicht eine Überstunde. Wie
Ach so,
schön wäre das denn, wenn die zukünftig steuerfrei
soll man
wäre?
das noch als Abschluss machen? Ich meine, es gibt natürlich noch ein paar andere Themen, aber lass uns vielleicht zum Abschluss noch die Überstunden machen, weil da gibt es ja ein paar Vorschläge, unter anderem von der CDU, CSU, ja, dass man Überstunden für Vollzeitbeschäftigte steuerfrei stellt, steht auf Seite 12 des Wahlprogramms der CDU, CSU und selbe steht auf Seite lustigerweise 13 von der FDP. Also, wenn man die Steuerfreiheit der Überstunden will, dann ist man bei den beiden Parteien richtig aufgehoben. Hat meines Wissens auch Christian Lindner eingebracht, den Vorschlag. Erst glaube ich für alle Beschäftigten, dann hat man Angst gehabt, dass es zu missbräuchlichen Gestaltungen führt. Ja, wenn man das für beide, also Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte einführt, jetzt ist es nur noch bei Vollzeitbeschäftigte drin und auch nur bei CDU, CSU und FDP habe ich es gesehen, ja.
Wobei es schon cool wäre, wenn es irgendwie auch einen Anreiz gäbe für die, die jetzt in Teilzeit arbeiten, das irgendwie zu versüßen, ja, dann doch auf Vollzeit zu wechseln oder für Rentner doch noch weitere Arbeit zu leisten. Wobei da gibt es ja auch von der CDU noch einen Vorschlag, das noch also freizuhalten. Wir sehen, wir können immer noch weiter reingehen, ne?
Ja.
Aber ich glaube, das ist echt noch so ein Thema, wo man auch noch echt ran kann an die Teilzeitbeschäftigten,
Ja,
da irgendwie Anreize zu schaffen, die Stunden hochzuschrauben.
also da gibt es noch einige, auch von der AfD gibt es da einen Vorschlag für Rentner einen zusätzlichen Grundfreibetrag von 12.000 Euro, steht auf Seite 20 des Wahlprogramms. Also da gibt es noch einige Sachen, könnten jetzt dann noch 3 Stunden weiter diskutieren. Ich habe probiert, oder wir haben probiert, mal so das Wichtigste abzuhandeln. Aber wie gesagt, alles subjektiv, bildet euch eure Meinung und geht dann am 23. Februar wählen. Ich habe schon gewählt per Briefwahl und kann es nur jedem ans Herz legen, ja, die Stimme in der Demokratie zu nutzen. Also geht am 23. wählen.
Genau, unbedingt. Dann sprechen wir uns natürlich nach der Wahl wieder. Mal schauen, ob wir dann schon was sagen können und dann darauf nochmal Bezug nehmen können. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dann nächste Woche wieder mit dir zu sprechen. Fabian, mach's gut.
Du auch, ja, ciao, ciao.
Tschüss.